Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit Stefanie Gardemann und Camille Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
Wie reich ist es reich? Ganz nach der JUSO ist das auf jeden Fall der Fall mit einem Vermögen von 50 Millionen. Und genau die Superreichen, die müssten gestoppt werden. Sie zerstören mit ihren Privatjets, Superjachten und klimaschädlichen Milliardeninvestitionen die Zukunft. Und die Rechnung, ja, die könnten die Superreichen schon bald bekommen. Am 30. November stimmen wir über die Initiative für eine Zukunft ab, die sogenannte Erbschaftssteuerinitiative. Mit dieser Initiative verlangt JUSO, dass auf Bundesebene eine Erbschaftssteuer eingeführt wird. Ab einem Freibetrag von 50 Millionen Franken soll eine Erbschaftssteuer von 50% anfallen. Mit dieser Initiative sollen Klimaschutzmassnahmen finanziert werden. Gemäss der JUSO würden pro Jahr 6 Milliarden Franken eingenommen werden. Die sollen für Massnahmen für den Klimaschutz eingesetzt werden. Das Ganze würde 2500 Personen betreffen oder 0,5% der Steuerpflichtigen. Die Gegner sagen, Leidtragende wären die Schweizer Familienunternehmen. Und genau einer, der, wenn er noch weiter so erfolgreich ist, der davon betroffen wäre in der Zukunft, ist der Marc Eichenberger. Und genau ihn treffe ich heute zum Gespräch. Das ist Nebelspalterinnen Spezial zu den Abstimmungen. Mein Name ist Camille Lotte und ich bin heute im Herz eines Schweizer Familienunternehmen. Kennis Auto Center gehört zu den grössten von der Schweiz. Angefangen hat das mit der Vision von einem 22-Jährigen. 1976 hat der Kenny Eichenberger in Buchs-Zürich seinen ersten Standort für den Verkauf von Occasion eröffnet. Heute hat diese Firma einen Wert im zweistelligen Millionenbereich. In die Fußstapfen ist sein Sohn Marc Eichenberger getreten. Er führt seit 10 Jahren die Firma und hat die Mehrheit der Aktien gekauft. Er sagt, wenn diese Initiative angenommen wird, dann nimmt man den KMU die Vision. Marc Eichenberger, sind Sie zu reich?
Gut, die Frage ist, was ist die Definition von reich?
Was ist Ihre Definition von reich?
Definition von reich ist glaube ich, relativ, respektive ich sage jetzt, reich ist, wenn man sich ein Leben kann leisten kann, das man nicht muss arbeiten muss. Ich arbeite doch täglich und nicht nur unter der Woche. Und die Frage ist halt, wie hat das jetzt zu tun, reich? Und ist man dann einfach nur mit Geld glücklich? Oder ich glaube, ist man reich im Herzen? Und das ist auch nochmal etwas anderes. Aber ich sage, ich tue mich sicher nicht beklagen über das, was ich aufgebaut habe. Aber alles, was ich aufgebaut habe, ist in der Firma. Also ich habe auf der Seite nichts. Alles mein Geld ist in der Firma.
Haben Sie den Eindruck, dass man das in dieser Diskussion jetzt mit dieser Initiative verkennt? Dass die Gelder eben in der Firma sind und man sich vorstellt, so ein bisschen, es ist unter der Matratze fast versteckt.
Mhm. Ja, es geht in die Richtung. Man sieht immer dann die Leute, die mit den Private Jets rumfliegen und in den teuersten Hotels Ferien machen, Luxusjachten rum sind. Ja, die gibt's auch. Und ja, aber auch die haben sehr wahrscheinlich für das Geld müssen arbeiten. Und dann gibt's natürlich die, ich würde sagen, halt die Mehrheit, die halt auch in KMU sind in der Schweiz, wo über Generationen Firmen aufgebaut haben und alles gemacht haben für die Firma und dementsprechend auch alles, zumindest vieles Geld drin haben. Und ich glaube, da kann man nicht sagen, gebt jetzt mal 50% ab und müsst ihr selber schauen, wie ihr das macht.
Ist für Sie immer klar gewesen, dass Sie Ihr Geld in dieser Firma drin haben, dass das für Sie der richtige Weg ist?
Also für mich war immer klar, wenn ich etwas mache, mache ich es richtig. Und ich glaube, wenn man in der Firma einen guten Job macht, dann kann ich nicht einfach jährlich willkürlich Geld rausnehmen. Und ich glaube, man muss das Geld schaffen lassen. Und vor allem, wo man ja auch in Krisen stark sein, Stärke zeigen und nicht gerade müssen Mitarbeiter entlassen. Und ich glaube, das hat sich jetzt auch ein bisschen ein gutes Beispiel bei einer grossen Firma, bei der Swatch Group, wo ja eher kritisiert worden ist, wieso er sagt, ja, er will jetzt nicht auf den Trend zum Mitarbeiter entlassen, er setzt auf seine Leute, die er langfristig aufgebaut haben. Und ich glaube, das ist eine sehr grosse Firma, aber das ist so ein bisschen der Gedanke von einem KMU. Ich meine, man schaut, man hat eine langfristige Strategie und dementsprechend baut man auch gute Leute auf. Und nur weil es jetzt einmal rasch eine Krise gibt, muss man jeden anderen Weg zuerst finden, als jetzt die Leute zu entlassen.
Was würde denn passieren, wenn die Initiative angenommen wird? Von euch betrifft es ja noch nicht, könnte aber natürlich mittelfristig sein, wenn ihr wachset. Oder was würde das jetzt schon für Sie als Unternehmer bedeuten, dass das die Erbschaftssteuer von der Zukunft ist?
Ja, also wenn wir so wie jetzt würden weiter investieren, dann würden wir irgendwann, wenn wir nicht alles falsch machen, in die Kategorie fallen. Und das bedeutet, wir müssen ganz klar Firmenanteil verkaufen. Und das wäre natürlich für die Firma, für die Zukunft, für die Vision, wäre das eine Katastrophe von der Firma, weil zu der Vision gehört ja auch immer, dass man sich die Möglichkeit hat, sich zu vergrößern und Stärke aufbauen im Unternehmen. Und wenn man dann immer mit dem Gedanken muss rechnen, hey, irgendwann muss ich das, wenn ich das an die nächste Generation weitergebe, muss ich einen Teil von der Firma verkaufen, dann kann man so ja nicht schaffen. Also wieso will man eine Firma aufbauen, wo man weiss, man muss einen Teil dann von dieser Firma verkaufen? Und wie will man das den Mitarbeitenden klar machen, dass sie nicht längerfristig da arbeiten dürfen? Und ich sage, klar gibt es Firmen, die das eben anders sehen, oder auch Manager, die es anders sehen, aber ich glaube, in den meisten KMUs will man halt wirklich eine Perspektive aufbauen für die Leute, für die Firma und für alle Stakeholders und steht zu seinen Wert. Und das kann man mit dem nicht vereinbaren.
Was würde das konkret für Sie heissen? Würden Sie auf Investitionen verzichten? Was würde es wirklich in der Praxis auch für die Mitarbeiter da unten bedeuten?
Ja, also ich sage jetzt mal, es ist Mitarbeiter sind für mich extrem wichtig, sehr verbunden mit der Firma, mit der Familie, und ich könnte nicht mit gutem Gewissen die Firma vergrössern und aufbauen, wenn ich wüsste, dass ich dann irgendwann auf sicher muss, einen Teil von den Leuten entlassen, respektive eine Firma verkaufen. Und ich glaube, dann wäre das Ziel, dass wir nicht zu gross werden, dass wir nie in das Problem hineinkommen. Ja.
Jetzt reden wir ja von Erbschaften über 50 Millionen. Das ist doch ein grosser Betrag, wenn man das hört aufs erste Mal. Und trotzdem sagen Sie ja, es würde für KMU, für ganz viele KMU auch die Vision wegnehmen. Was meinen Sie damit?
Also die Vision ist ja eigentlich ein langfristiger Wachstum. Also man will ja, die Firma will ja wachsen, man will ja seinen Leuten Perspektiven geben, man will ja auch mit der Zeit eine gewisse Stärke aufbauen, dass man eben in Krisen gestärkt wieder rausgehen kann, und das braucht halt dann auch immer eine gewisse Grösse. Und wenn man eigentlich die Vision wegnimmt und sagt, hey, wenn du zu gross bist, dann musst du 50% versteuern von dem, wo du drüber bist, dann ist das natürlich fatal für ein Wachstum von all diesen Firmen, oder? Dann schränkt man die extrem ein, und vor allem, was passiert dann eben mit dieser Firma, mit diesen Anteilen, die man verkauft, oder? Die werden dann von Grossfirmen aufgekauft, wo dann natürlich auch nicht auf die Mitarbeitenden schauen, wo möglichst den Synergieeffekt haben wollen. Ich sage jetzt mal, die sagen dann, okay, 30% von der Belegschaft brauchen wir nicht. Und so eine Perspektive kann man ja den Leuten nicht geben.
Jetzt würde die Erbschaftssteuer eingeführt werden, dann wäre es so, dass ja gemäss der JUSO pro Jahr 6 Milliarden Franken frei würden werden, wo man ja konkret für den Klimaschutz einsetzen sollte. Jetzt, wir sind heute in einem Autohaus. Sind Sie ein Klimasünder?
Ich würde sagen, wir versuchen alles dafür zu machen, dass wir unseren Job machen. Ich glaube, ja, klar haben wir, verkaufen wir auch das ein oder andere Auto, das ein bisschen mehr Benzin verbraucht. Gleichzeitig setzen wir auf Marken, die eine klare Elektrostrategie fahren, die sagen auch, Verbrenner, auch die stärkeren Fahrzeuge möglichst mit Elektromotoren zusätzlich ausstatten, aber auch in Zukunft mehr voll elektrische Fahrzeuge zu machen und so weiter. Auf der anderen Seite schauen wir, dass wir als Unternehmer, dass wir auch als Vertreter von diesen Marken alles rundherum so machen können, dass auch für uns stimmt. Also wir schauen, dass wir bei allen Standorten Photovoltaikanlagen machen. Wir haben jetzt hier 18 Erdsonden mit Wärmepumpen an dem Standort. Also wir schauen wirklich, dass wir an allen Standorten auch da wirklich eine sehr nachhaltige Strategie fahren. Vielleicht noch ein weiteres Beispiel an dem Standort. Mhm. Das ist, wir haben uns bewusst gegen einen Neubau entschieden. Also wir haben einen sehr komplexen und nicht wirklich günstigen Umbau gemacht und somit können auf über 50% von der alten Bausubstanz von dieser Hansfer AG, von dieser Fabrikhalle aufbauen, was auch viel der nachhaltigere Aspekt ist, als hätten wir jetzt alles abgerissen, was viel einfacher gewesen wäre und alles neu bauen.
Was macht das aber mit Ihnen, wenn Sie von der JUSO als Klimasünder bezeichnet werden und man Ihnen und anderen Unternehmer, vermögende Leute die Schuld gibt an der Klimakrise? Mhm.
Ja, da ich ja heute noch nicht reinfall, fühle ich mich ja noch nicht betroffen. Darum tut es mir noch nicht so weh. Aber klar finde ich das, ich finde das ein bisschen schade, dass man per se alle als Klimasünder bezeichnet. Es gibt viele, die sehr viel investieren, wie man das auch jetzt in den letzten Wochen immer wieder gehört hat, in verschiedenen Interviews. Viel wohlhabende Leute, viele Unternehmer, die in diese Themen, in sehr nachhaltige Projekte investieren. Und dass man einfach mal pauschal als Klimasünder bezeichnet, finde ich natürlich schon ein bisschen schade. Ja.
Jetzt könnte man sagen, 6 Milliarden, das ist nicht wenig. Mit dem könnte man beim Bund doch sehr, sehr viele Klimamassnahmen zahlen. Wäre das nicht ein effizienter Weg, um den Klimawandel anzugehen, wenn das Geld beim Bund wäre?
Ja, ich glaube, die Rechnung ist nicht ganz so einfach, wie man das auch gehört hat. Die eidgenössische Steuerverwaltung hat ja eigentlich klar aufgezeigt, dass das Risiko sehr gross ist, dass es am Schluss ein Defizit gibt durch diese Initiative.
Also der Bundesrat geht von einem Minus von 3,6 Milliarden aus.
Genau. Und das würde, glaube ich, nicht ganz den Effekt auflösen. Im Gegenteil, also man hätte dann noch weniger Geld, um in Klimaprojekte zu investieren, als man es heute hätte.
Finden Sie das Private genug machen für den Klimaschutz?
Also Private, einfach jetzt...
Unternehmer, einfach ja. Der wohltätige Aspekt von den Vermögenden.
Von den Vermögenden, ich glaube, die einen mehr, die anderen vielleicht weniger. Ich glaube, solange kein Zwang da ist, ist jedem sein eigenes Recht darüber zu entscheiden. Und ich glaube, da muss man halt andere Anreize schaffen, wie man, wenn man jetzt mehr machen. Ich glaube, die Schweiz macht schon relativ viel, aber ich sage nicht, dass man nicht mehr machen kann. Da kann man auch mit anderen Anreizen schaffen.
Jetzt, man redet ja über Superreiche, das ist das neue Feindbild. Wenn man sich aber anschaut, rein von den Steuern, dass doch die Vermögenden einen Grossteil vom Steuerertrag dazu beitragen. Aus der Sicht von der JUSO ist das zu wenig. Die Vermögenden sollen mehr beitragen. Was sagen Sie dazu? Leisten die Vermögenden zu wenig an die Allgemeinheit?
Also ich glaube, das kann man auch anders betrachten. Ich meine, man hat gesehen, was die Initiative jetzt schon kaputt gemacht hat. Ich meine, von der Zuwanderung her von vermögenden Leuten, die nicht in die Schweiz gekommen sind, die das eigentlich geplant haben in den letzten Jahren. Und eben, am Ende des Tages, man kann noch viel beschliessen, wenn man dann niemand mehr hat, der das zahlt. Dann kann man noch so eine hohe Steuer setzen, dann geht einfach das ganze System nicht mehr auf.
Also ich kann schauen, man muss ja nicht mal so eine hohe Steuer setzen. Ich habe zum Beispiel Norwegen rausgesucht. Dort hat man ja eine Vermögenssteuer eingeführt und relativ tief. Und mehrere hundert Milliardäre und Multimillionäre haben ja Norwegen verlassen. Viel auch in die Schweiz. Eben der Bund sagt, es könne zu Steuerausfällen kommen von 3,7 Milliarden Franken. Jetzt gewisse Unternehmer haben gesagt, wenn die Initiative angenommen wird, werden sie die Schweiz verlassen. Sie sind jetzt noch nicht davon betroffen. Aber wäre das etwas, wo man müsste diskutieren, ob man dann als Vermögender tatsächlich noch möchte in der Schweiz? Oder ist die Schweiz dann immer noch attraktiv?
Also ich kann es ehrlich gesagt verstehen, dass die Betroffenen, die in einem gewissen Ausmaß oder hohen Ausmaß betroffen sind, die Überlegungen machen. Eben mir wäre es jetzt, wenn es dann mal so wäre, natürlich nicht in einem Ausmaß, dass ich jetzt zwingend müsste ins Ausland gehen. Es wäre schon einfach der Anreiz nicht mehr dran, noch mehr in die Firma zu investieren. Ich meine, ich mache sehr viel Kompromiss wegen der Firma. Mhm. Ich mache es auch gern. Ich meine, und dann fragt man sich dann irgendwann, wieso habe ich das alles gemacht? Wieso arbeite ich 24/7 und gebe alles für die Firma, wenn ich am Schluss dann gar nichts mehr davon habe, respektive das Gegenteil kommt, oder? Ich glaube, das ist wäre eher Sache, aber ich würde jetzt natürlich, ich würde nicht die Schweiz verlassen wegen dem. Leider glaube ich nicht, dass mich dann das so stark wird betreffen, jemals, aber you never know, you never know.
Jetzt, wir reden eben über das Feindbild von der Superreichen und es ist ja wirklich ein Klima in der Schweiz, dass man seitens links vermögende Leute zum Feindbild erklärt hat. Man gibt ihnen die Schuld für ganz vieles und ich habe ein spannendes Zitat rausgesucht von einer Studentin an der Uni Zürich. Sie sind ja in der Rundschau gewesen, wo man junge Leute gefragt hat, was sie denn von dieser Initiative halten. Und sie hat gesagt, die 50 Millionen, die kommen meistens nicht aus ethischer Herkunft. Wenn man so viel Geld hat, hat man sicher nicht jeden Franken selber verdient. Was macht das mit Ihnen, wenn das Bild von jungen Leuten ist, wie unsere Wirtschaft funktioniert, wie Unternehmen gross werden?
Hm. Ja, ich glaube, teilweise hat das ja etwas. Also es ist so, dass jetzt ein Teil von dem sicher vererbt ist, definitiv, aber vieles ist auch selber aufgebaut. Und auch wenn ein Teil vererbt ist, heisst das ja nicht, dass man selber auch noch mal viel mehr geleistet hat, um das Vermögen noch mehr aufzubauen, oder? Und ich glaube, man darf einfach nicht vergessen, dass halt, auch wenn es vererbt worden ist, es hat es irgendjemand mal aufgebaut, oder? Und es ist schon mal versteuert worden. Wir zahlen in der Schweiz jährlich Vermögenssteuer. Und es ist nicht so, dass man in der Schweiz keine Steuern zahlt, oder? Man zahlt überall Steuern, verschiedene Bereiche, von Kanton zu Kanton unterschiedlich, ja. Aber am Ende vom Tag hat jeder mal müssen für das arbeiten. Und finde ich natürlich auch wieder so eine pauschale Aussage, ja, wo man vieles ausblendet. Ja.
Wo Sie aufgewachsen sind, Ihrem Freundeskreis, sind das eher bürgerliche oder linke gewesen?
Oh, ist jetzt schwierig zu sagen. Ich würde sagen, eher, ich bin im Zürich Unterland aufgewachsen, nicht in der Stadt, auch wenn ich schon früh dann immer wieder ein bisschen mit der Stadt in der Stadt gewesen bin. Aber ja, ich würde sagen, tendenziell schon eher ein bisschen bürgerlich, ja.
Eher ein bisschen bürgerlich?
Ja, aber jetzt nicht stark. Also, ja.
Ist Ihnen immer bewusst gewesen, dass Sie bürgerlich sind? Oder bezeichnen Sie sich überhaupt nicht als bürgerlich?
Ja, doch schon. Doch, würde ich jetzt schon bezeichnen. Aber ich sage, ich höre immer gerne alle Meinungen an. Also ich versuche möglichst neutral in ein Thema hineinzugehen. Aber schlussendlich zieht es mich halt als Unternehmer automatisch immer ein bisschen richtig rechts. Aber auch, es gibt Diskussionen, die ich verstehe, Diskussionen, die ich teilweise ein bisschen weniger verstehe. Aber ich versuche möglichst alles immer neutral können in die Themen hineinzukommen.
Wir wollen die Gelegenheit auch nutzen und einen Stock runtergehen und uns Unternehmen ein bisschen anschauen und vor allem auch über das Thema Familienunternehmen können reden.
Gerne.
Kennis Autocenter ist ein Familienunternehmen. Jetzt, wenn man hier in der Halle steht, es ist riesig. Ist das so ein das Bild von einem Familienunternehmen, das man hat, dass es so etwas Grosses ist?
Ja, ich glaube, jetzt in unserem Fall sind es klar unsere grossen Showroom, die wir haben, mit unseren Zentren, aber schlussendlich sind wir 220 Mitarbeitende, wo doch auch noch einige andere Unternehmen gibt, wo mit so viel oder eben sogar deutlich mehr Leute hat. Und dementsprechend gehören wir immer noch unter KMU. Ich glaube, das KMU ist bis mit 250 Mitarbeitern ist mir das KMU. Und ja, da wir jetzt halt einen Showroom, klar, das sind auch Anforderungen vom Hersteller, wenn das Kundenerlebnis bieten. Dementsprechend haben wir halt auch ein bisschen grössere Gebäude, als das vielleicht andere Unternehmen haben.
Was bedeutet das für Sie, Familienunternehmen? Und wieso sind die wichtig für die Schweizer Wirtschaft?
Also gut, Familienunternehmen, meiner Meinung nach, geben Stabilität in die Wirtschaft. Ich glaube, es sind um die 88 gegen 90% der Unternehmen in der Schweiz sind familiengeführte Unternehmen. Und es gibt auch eine gewisse Stabilität, oder? Wie man also jetzt gesehen hat, wenn ein Grossunternehmen zusammenbricht, oder? Dann, oder man angewiesen ist auf zu viele grosse Unternehmen, dann gibt das gerade grössere Einbussen, wo verschiedene Branchen gerade darunter leiden können, oder? Und je mehr Familienunternehmen, je mehr das diversifiziert ist, desto besser. Ich glaube, ein weiterer Punkt ist, dass ein Familienunternehmen schaut sehr langfristig und wo sie auch, hat immer das Ziel, das an die nächste Generation weiterzugeben, nicht den kurzfristigen Gewinn zu machen und dann bin ich weg, sondern man will es möglichst an die nächste Generation weiterbringen. Und dementsprechend schaut man langfristig, man kann auch den Mitarbeitenden langfristige Perspektive geben und versucht halt auch dementsprechend genug stark zu sein, um in Krisen können zu überleben.
Haben Sie das auch verinnerlicht, an die nächste Generation weitergeben?
Definitiv, das ist das Ziel. Ja, also natürlich versuche ich alles auch so viel zu machen, dass ich das Unternehmen irgendwann dann weitergeben kann.
Ja. Lassen Sie uns über die Rahmenbedingungen reden. Mhm. Die Wirtschaft braucht gute Rahmenbedingungen. Mhm. Was sagen Sie als Unternehmer, kann man besser machen? Mhm.
Also als Unternehmer, was Politik respektive der Staat könnte besser machen?
Ja, was würde Ihnen helfen?
Ein konkretes Beispiel geht um die Finanzierung. Also ich denke, das habe ich sehr, sehr schade gefunden. Hat mich sehr enttäuscht, dass man mit der Credit Suisse keine andere Lösung gefunden hat. Ich meine, unabhängig davon, dass das sehr viele Mitarbeitende und andere Firmen betroffen hat und schade, sehr schade ist für den Stolz von der Schweiz, von der Schweizer Wirtschaft, ist auch darum, wir zahlen seit dem Vorfall mehr als doppelt so viele Margen für unser Fremdkapital, als wir es vorher gemacht haben. Und wir verdienen besser als vorher. Also ich meine, das hat den Markt extrem aufgewirbelt und ist für uns als KMU natürlich gar nicht gut gewesen, dass der Moment passiert ist, oder? Und von verschiedenen Aspekten her schade, aber sicher auch jetzt auch von der Fremdfinanzierung her sehr schade, was da passiert ist.
Jetzt die Autobranche ist ja im Wandel. Man strebt ja zu einem gewissen Punkt auch das Verbot vom Verbrenner an in der EU, obwohl da immer doch ein bisschen hin und her geschoben wird. Was heisst das für Sie? Ist Elektro Zukunft oder kann man auch sagen, es gibt Benzin, E-Fuels, andere Möglichkeiten, dass man doch in eine klimaschonendere Zukunft gehen kann mit der Mobilität?
Also ich glaube, ich finde es auch da wichtig, dass man nicht, wenn möglich, nicht mit Verbot muss arbeiten, sondern mit Anreiz sicher auch Ziel muss setzen. Also, dass man gewisse CO2-Ziele muss setzen, dass man besser sein und strenger muss sein als die EU, kann ich nicht ganz verstehen. Wieso wir jetzt als Schweiz mit den Bergen noch strengere Ziele setzen, das macht es sicher schwierig. Aber man muss Ziele setzen, man muss in Zukunft schauen, CO2-neutraler werden. Aber das kann man nicht von heute auf morgen. Und man muss verschiedene Technologien zulassen.
Wie ist es da bei Ihnen, punkto Elektroauto? Fahren Sie ein Elektroauto?
Ja, ich fahre aktuell ein Elektroauto. Ja.
Zufrieden?
Ja, ich bin zufrieden, ja. Aber ich möchte natürlich auch immer wieder die neueste Technologie testen. Ich muss unsere Produkte natürlich kennen. Will es auch kennen, es interessiert mich auch. Und darum fahre ich auch dann mal ein Plug-in-Hybrid. Ich will halt die neuesten Antriebstechnologien alles immer wieder können testen. Ja.
Jetzt ist das Auto ja auch das Feindbild von der Linken, gerade wenn wir in die Städte schauen, mit dem Verkehrsregime, dass man natürlich einerseits immer mehr auf Tempo 30 setzt oder den Abbau von Parkplätzen. für sie sicher etwas Unangenehmes, von da zu beobachten.
Also da, das finde ich, also von da, ich habe es 10 Jahre lang von der Stadt innen selber beobachtet, von der Stadt Zürich her. Ist unter anderem ein Grund, wieso ich nicht mehr in der Stadt wohne. Sonst habe ich sie natürlich nach wie vor gern und bin gern oft in der Stadt Zürich. Aber das ist schon ein Thema, das ich nicht nachvollziehen kann. Ich meine, es sollte jedem seine eigene Entscheidung sein, ob er jetzt mit der ÖV fährt oder mit dem Auto. Und wie man sieht, funktioniert es auch mit der ÖV nicht immer rosig. Und ich glaube, das kann ich nicht ganz verstehen. Ich kann verstehen, dass man vielleicht in der Stadt gewisse Zonen strengere Vorschriften hat, dass man da mit einem Elektroantrieb, ob jetzt das Hybrid, Plug-in oder vollelektrisch ist, gewisse Zonen man hat, wie jetzt das auch in London ist. So etwas kann ich nachvollziehen. Aber dass man einfach per se sagt, man will keine Autos mehr haben und das stetig am Reduzieren ist, das finde ich, das geht definitiv zu weit.
Gehen wir von in der Zukunft keine Autos mehr haben zu Ihre Zukunft, kein Autocenter. Wie sieht die Vision aus, wie sieht die Zukunft aus?
Gut, dann hätte ich kein Problem mehr mit dieser Steuer, oder? Ab 50 Millionen, oder? Dann hätte sich das sowieso erübrigt. Nein, also Mobilität, die individuelle Mobilität ist meiner Meinung nach auch sehr, sehr ein wichtiger Teil von der Zukunft und es ist nicht realistisch, dass plötzlich alle Leute in der Stadt wohnen und auch immer noch die, die in der Stadt wohnen, auch dort bestehen Ansprüche, irgendwann mal ein Auto zu haben, wenn man Familie hat. Also das sehe ich überhaupt nicht so und ich glaube, man muss da sicher schauen, dass es je länger, desto mehr CO2-neutraler wird in der Mobilität, aber die individuelle motorisierte Mobilität, die gibt es auch in Zukunft.
Und für Kennis Autocenter ist die Zukunft weiter wachsen?
Definitiv, definitiv. Sonst, wenn einmal die Vision weg ist, dann ist das der Anfang vom Ende. Also wenn man einmal anfängt, ja, wir bleiben jetzt mal in dieser Grösse, das ist, ich sage jetzt mal, ein grosser Fehler, so eine Strategie einzugehen, weil plötzlich ist es so, dass man dann Umsatz verliert, dass man dann in eine Krise hineinkommt und sich dann da nicht mehr helfen kann, weil man zu wenig stark ist. Ich meine, wir haben ein Team, das immer weiss, ein Team aufbaut, das immer weiss, hey, wir könnten das nochmal ein bisschen besser. Wir versuchen uns immer zu optimieren, wir versuchen immer wieder besser zu sein und darum ist man auch dann stark. Wenn Krisen kommen, dann bricht man nicht gerade zusammen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Der Wachstum in der Firma, der muss da sein. Und der Spirit, die Vision, die ist sehr wichtig.
Ich weiss, Sie sind kein Politiker, noch keiner vielleicht. Aber meine Frage wäre schon noch zum Schluss. Wie oder mit welcher Botschaft kann man jetzt die Leute noch mobilisieren, um Nein zu stimmen zu der Erbschaftssteuerinitiative? Was wäre Ihre Message?
Also ich glaube, einerseits hat man wirklich klare Datengrundlagen, Prognosen von einer eidgenössischen Steuerverwaltung, wo sagt, es gibt unterm Strich mit dem Gesetz weniger Einnahmen, als wir heute haben. Ich glaube, das muss schon ist eine starke Message. Und das andere ist halt eben das Thema mit den KMUs. Was löst das bei KMUs aus? Und das ist dann der weitere Punkt, wo man viel zu wenig darüber redet, dass so viele Jobs verloren gehen. Wenn Firmen den Anteil verkaufen an noch grössere Firmen, wo Arbeitsplätze verloren gehen, wo der Wachstum von gewissen Firmen nicht mehr da ist und vor allem viele Firmen dann den Weg zumachen aus der Schweiz.
Werden Sie am Sonntag die Abstimmungen verfolgen?
Werde ich definitiv verfolgen.
Gibt es eine Flasche Champagner bei einem Nein?
Ja, ich würde sagen, mit einem Gläschen können wir gerne darüber reden. Nein, sicher werde ich anstossen, aber ich gehe schon davon aus, dass also es würde mich jetzt sehr stark erstaunen. Ich würde das Vertrauen ins Schweizer Stimmvolk verlieren, wenn jetzt die Initiative angenommen wird.
Kein Champagner, aber wir sind hier im Kennis Autocenter. Ich würde sagen, wir gehen ein Käffeli trinken.
Ich würde sagen, ja.
Frau Geichenberger, vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Das war es mit Nebelspalterinnen Spezial. Und wie immer, ihr wisst, der unabhängige Journalismus ist nur möglich mit eurer Unterstützung. Auf nebelspalter.ch oder in den Shownotes könnt ihr uns finanziell unterstützen. Und wir sind am nächsten Dienstag um 6 Uhr morgen wieder zurück mit einer neuen Folge Nebelspalterinnen.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gartemann und der Camille Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.